Wir wissen eigentlich nur was über seinen Tod, aber wir können auch ganz viel daraus schließen, weil wir so viel über seinen Tod wissen, wie er auch sein Leben gelebt hat. Und das möchte ich mit euch heute mal in ein paar Zügen anschauen. Ich habe 4 Punkte dabei, wo wir uns das einfach mal anschauen können. Das Leben, jetzt will es nicht weiter. Jetzt geht's. Überschrieben kann man eigentlich sagen, ein Leben gegeben. Stephanus hat sein Leben gegeben für Gott, wo er einfach gemerkt hat, hey, ich möchte alles, was ich von Gott bekommen habe, ihm auch wieder zurückgeben. Ein Leben gegeben, aber was kann ein Mensch Gott denn schon geben? Diese Frage beschäftigt schon viele Menschen und auch schon im Alten Testament. Zum Beispiel König David stellt sich auch diese Frage, was kann ich denn eigentlich Gott geben? Gerade beim Tempelbau, da wird David ganz bewusst. Gold, Silber, Edelsteine in unermesslichem Wert. Da heißt es, denn wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir dein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und alles ist dein. Ja, ihm gehört doch schon alles. Alles, was ich dir geben kann, gehört dir ja schon. Gott braucht eigentlich im übertragenen Sinne dann eigentlich einfach unser Gold und unser Silber nicht. Alles, was wir haben, haben wir von ihm schon geschenkt gekriegt. Und Paulus, er formuliert es dann anders. In Römer 12 können wir lesen, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Da verwendet Paulus ein Bild aus dem Alten Testament und vergleicht es, was wir damit geben können. Ein Opfer. Wir können unser Leben Gott als Opfer geben. Aber es gibt da einen kleinen Unterschied zwischen einem hingegebenen Opfer als Christ und diesem Opfertier, das jetzt hier Paulus meint. Wir wurden nicht von anderen auf irgendeinen Altar gelegt und dann geopfert, sondern wir entscheiden uns ganz bewusst, unser Leben in Gottesdienst zu stellen und zu sagen, ich möchte mein ganzes Leben mit dir verbringen. Und es gibt noch ein anderes Unterschied. Das Opfertier, das will immer wieder abhauen, wahrscheinlich, will nicht geopfert werden. Aber wir entscheiden uns, ein Leben mit Gott zu leben. Zu sagen, ich möchte mein ganzes Leben in seinen Dienst stellen. Auch wir haben aber manchmal diese Eigenschaften eines Opfertiers, dass wir vielleicht manchmal auch weglaufen wollen vor Gott. Dass wir manchmal gar nicht dort sein wollen. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu diese Entscheidung, ja, ich möchte heute diesen Tag mit dir leben und mit dir verbringen. Stephanus gilt als der erste Märtyrer der Gemeinde. Und das ist ein Leben, das er hingegeben hat. Und deswegen liegt da schon ein bisschen auch Ironie drin, was Paulus hier geschrieben hat. Denn ausgerechnet Paulus fordert uns auf, dieses Opfer zu sein. Und er war ja auch bei der Steinigung von Stephanus dabei. Denn zu diesem Zeitpunkt hieß er noch Saulus. Das heißt, er hat auch dazu beigetragen, den Stephanus zu einem Märtyrer zu machen, der da schon Berührungspunkte bekommen hat, wo sein Leben verändert wurde. Wie kann er für diese Überzeugung sterben? Und das hat Paulus auch immer wieder wahrscheinlich auch ermutigt zu sagen, hey, das hat was, wo man sich festhalten kann. Dieses Leben hat viel mehr Wert, weil man es auch hingeben kann, auch sagen kann, ich beende es jetzt. Da muss doch irgendwas ganz Positives sein, dass ich sogar mein Leben gebe. Und deswegen wollen wir uns diesen Stephanus auch mal in Ruhe anschauen, was er für Eigenschaften hatte, was ihn so besonders gemacht hat und wo wir vielleicht auch für unser Leben übertragen können. Was war Stephanus? Man kann herausfinden, er war ein Diener. Stephanus wurde als Diener eingesetzt innerhalb der Gemeinde, weil es, wie in so manchen Gemeinden auch, immer wieder zu Streitigkeiten gekommen ist zwischen den einzelnen Gemeindegliedern. In Apostelgeschichte 6 können wir lesen, dass die griechischsprachigen Juden sich dieser Witwenfrage gegenüber den hebräischen Juden benachteiligt gefühlt haben. Also da haben sich zwei Gruppierungen gegeben und die haben sich nicht so gut verstanden. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Also in der Gemeinde, da ging es heiß her, man ist gewachsen und dann kommen verschiedene Leute zusammen und Gruppierungen und dann gab es Konflikte. Und dann hat man sich überlegt, wie gehen wir denn jetzt diese Konflikte an? Aber da muss man erstmal verstehen, was denn hier dieser Unterschied ist, was dieser Konflikt ausgelöst hat. Das war der Konflikt zwischen griechischen und hebräischen Juden. Wisst ihr, was der Unterschied ist zufällig? Ansonsten sage ich es euch mal kurz. Griechische Juden werden auch hellenistische Juden genannt, vielleicht schon mal gehört. Und hellenistische Juden sind außerhalb von Israel in Griechenland aufgewachsen. Auch wenn sie an die gleiche Lehre wie die israelitischen Juden glaubten, machten sie doch nicht alle Bräuche und Sitten mit. Sie sprachen zum einen Griechisch anstatt Hebräisch, lasen das Alte Testament in Griechisch, also in der Septuaginta, und sie wurden deswegen von vielen israelitischen, also hebräischen Juden, besonders von den Pharisäern, Juden zweiter Klasse angesehen. Das sind keine echten Juden. Es gab viele Vorurteile. Und in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Gemeinde sehr schnell gewachsen ist, dass von überall Leute zugekommen sind und dadurch Konflikte entstehen. Die Gemeinden damals waren auch darauf, haben ein Merkmal gehabt, dass man sich um Leute kümmert, dass sie versorgt werden, wenn sie benachteiligt sind, wenn sie, wie du zum Beispiel, Hilfe brauchst. Im Gebet haben sie zwar auch geholfen, aber auch ganz praktisch hat die Gemeinde sich geholfen. Gerade die Witwenfrage war damals hoch thematisiert. Die hatten niemanden, der sie versorgt. Wenn der Ernährer, der Versorger nicht mehr da ist, gab es einfach nichts. Wir hatten kein so ein Sozialsystem wie wir, wo dann doch auch einiges aufgefangen werden kann. Es gab es nicht. Und da stand die Gemeinde ein und hat geholfen. Und dadurch, dass diese hellenistischen Juden dann eher auch als zweite Klasse gesehen wurden, gab es da so ein bisschen Diskrepanzen und die haben sich benachteiligt gefühlt. Die haben doch ein bisschen mehr als ich. Und dann war die Frage, wie gehen wir jetzt da damit um als Gemeindeleitung? Deswegen wurde geguckt, wer kann jetzt hier dafür gucken, dass es wieder gut ausgeht, dass man wieder auf einen Nenner kommt, dass man die gleiche Basis haben, dass sich keiner benachteiligt fühlt. Und so wurden verschiedene Leute gesucht. Und die hatten verschiedene Voraussetzungen, die sie erfüllen mussten. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Sie mussten 7 Leute suchen, weil ihnen war klar, die Apostel, die waren für diese Aufgabe nicht geeignet. Die Apostel sind zum Beispiel im übertragenen Sinne eher dann ich als Prediger, als Pastor, die geistliche Leitung. Die brauchen sich mit dieser Sache nicht beschäftigen. Das wäre nicht ihr Aufgabenbereich. Deswegen brauchen wir Leute, die danach schauen. Und das war wie heute ein ähnliches Problem, dass zum Beispiel Leitungskreise zu arg mit organisatorischen Dingen beschäftigen müssen, anstatt die geistliche Leitung. Deswegen haben die gesagt, dieses Organisatorische ist nicht in der Leitung angesehen, sondern da suchen wir uns jemand anderen. Aber er musste diese Aufgaben aussuchen. Und an dieser Stelle taucht Stephanus jetzt zum ersten Mal auf. Er steht an erster Stelle dieser Liste der 7 Männer. Und es wird über ihn gesagt, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Er hatte ein unglaubliches Vertrauen auf Gott. Er ist herausgestochen, er hatte diese Eigenschaften und er wurde dafür befunden, den schlagen wir mal vor, mal gucken, ob er es annimmt. Und wenn man diese Liste dann jetzt auch anschaut von diesen 7 Männern, kommt deutlich raus, das waren alles griechischsprachige Namen. Das waren die, wo sich beschwert haben, sie kommen zu kurz. Dann gucken wir jetzt auch mal, dass wir aus dieser Gruppe jemand holen, dass dann ein Gleichgewicht wieder herrscht. Ob das tatsächlich dann nur mit 7 von ihnen oder nicht eher eine Durchmischung sinnvoll gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber es hat hier ganz gut funktioniert. Und diese 7 wurden dann sozusagen den Aposteln vorgestellt, dieser geistlichen Leitung. Und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Die Gemeinde hat Leute gefunden, die mussten dann sozusagen vom Leitungskreis erscheinen, Rechenschaft ablegen, warum sie für diese Aufgabe geeignet sind, und dann wurde für sie gebetet. Wurde ihnen die Hände aufgelegt und gesagt, ihr habt jetzt diese Aufgabe, danach zu schauen. Wunderbar, wie das geht. Wenn man einfach weiß, eine Gemeinde, eine Leitung steht hinter einem vor dieser Aufgabe. Deswegen setzen wir so auch immer wieder Leute ein. Sei es jetzt eine geistliche Leitung oder eine organisatorische Leitung, dass die Leute wissen, hey, ihr macht es nicht nur für euch, sondern ihr macht es für die Gemeinde, und die Gemeinde, sie steht hinter euch. Hand auflegen, das ist was Wunderbares, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, finde ich. Aber es ist einfach ein Symbol, hey, ich spreche dir Gottes Segen zu. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott jetzt durch dich wirken soll. Gerade auch im alttestamentlichen Hinblick ist es was Wunderbares, wo dann was weiterfließen darf, wo man was abgeben kann, wo man weiß, ich trage es nicht alleine. Gerade auch, wenn wir in diesem Opfergedanken weiterdenken, was sich Gott alles geben kann, mit Hand auflegen, bedeutet es, ich gebe meine Schuld, meine Last alles ab. So wurden nämlich diese Opfertiere nämlich auch erstmal Hand aufgelegt, und alles, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was mich belastet hat, wurde sozusagen symbolisch auf dieses Tier übertragen. Und dann wurde es geschlachtet, geopfert, und dann war es weg. Und so darf es bei uns ein Zuspruch sein. Gottes Kraft ist jetzt in dir, in mir, und möchte dir helfen. Stephanus, er war beauftragt, er war ein Diener. Er hat danach geschaut, dass es in dieser Gemeinde jetzt funktionieren darf. Wie es tatsächlich dann funktioniert hat, wird tatsächlich leider nicht beschrieben, was mich eigentlich interessieren würde, ob das auch funktioniert hat, was sie sich da jetzt überlegt haben. Aber wir merken, Stephanus hat sich in diesen Dienst gestellt. Er hat gesagt, ich vertraue Gott, dass er mir hilft, jetzt dieses Amt zu übernehmen. Und das ist was Wunderbares, wo wir einfach auch wissen dürfen, wenn uns Ämter übertragen werden, dann machen wir das nie alleine. Gott hilft uns immer dabei, dieses Amt auszufüllen. Und Stephanus hat dieses Amt als Diener noch anders ausgefüllt. Er war nämlich sein Zeuge. Das, was er von Gott erfahren hat, will er weitergeben. Das will er nicht für sich behalten. Er will das, was er gelernt hat, umsetzen. Deswegen hat er sich auch als Diener berufen lassen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau in Stephanus finden wir diesen Gedanken wieder. Er ist Zeuge in sein Umfeld. Stephanus, ein Mann, bei dem die Gnade und Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war, wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Dieses Zeuge sein, das macht er nicht nur aus sich heraus. Das kann er nur, weil Gott in ihm wirkt. Nur dadurch kann er diese Wunder auch vollbringen und ein Zeichen tun, dass Gott in ihm lebt und er den Menschen um sich herum gebrauchen lassen will. Von dem her die Frage an dich, wie lässt du dich gebrauchen? Wie kannst du Zeuge in deinem Umfeld sein? Oder wie kannst auch du Diener in deinem Umfeld sein? Wir können lesen, dass Gott immer an seiner Seite war. Das Verb, das hier verwendet wird, steht in der Vergangenheitsform. Das heißt, es spricht von einer andauernden Tätigkeit, dass das nicht nur ein einmaliges Ereignis war, sondern dass Gott dauerhaft bei ihm war und er so Zeuge sein kann. Und weil er so ein Zeuge war und viele Menschen wahrscheinlich dann auch durch ihn zum Glauben gekommen sind, oder er so ein, kann man heute sagen, so ein außergewöhnlich christliches, geistliches Leben hatte, und da Menschen auch zum Glauben kamen, wurden Menschen, wie es so leider ist, auch neidisch. Doch eines Tages fingen einige Männer aus der Synagoge der Freigelassenen Streit mit ihm an. Es waren Juden aus Kyrene, Alexandrien, Sizilien und der Provinz Asien. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit und dem Geist des Stephanus etwas entgegenzusetzen. Die Leute wurden neidisch auf Stephanus. bei dem kommen die Leute zum Glauben. Da geht es so viel. Warum bei mir nicht? Das kann doch gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Manchmal wünscht man sich doch auch, man setzt sich so ein bei Leuten, bei der Gemeinde. Warum passiert da nichts? Aber wenn ein anderer kommt, da passiert so viel. Das sind auch heute noch Gedanken, sind genauso da wie damals. Und da wurden diese Leute neidisch. Und dann haben sie was getan. Wenn man nicht so recht kommt, dann fängt man an, mit Lügenmärchen zu erzählen. Sie haben gesagt, Stephanus, der erzählt falsche Dinge. Und dann gingen sie so gegen Stephanus vor und haben ihn angefeindet. Und da habe ich ein Zitat, oder da hat ein englischer Schriftsteller was gesagt. Der hat gesagt, wann immer sie Verfolgung sehen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Wahrheit auf der verfolgten Seite ist. Und das merkt man nämlich bei Stephanus. Die Wahrheit ist auf seiner Seite und die Leute können nicht richtig damit umgehen, versuchen es klein zu halten und dann gehen sie gegen sie ihn los. Aber sie haben gemerkt, selbst mit diesem Dagegengehen können sie Gottes Geist nicht besiegen, weil Gott auf seiner Seite war. Sie konnten ihm keiner Lüge bezichtigen. Aber sie haben trotzdem immer wieder Argumente gefunden. Deshalb überredeten sie einige Männer, Lügen über Stephanus zu verbreiten. Wir haben gehört, wie er gegen Mose und sogar gegen Gott gelästert hat. Damit versetzten sie das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten in Aufruhr. Stephanus wurde verhaftet und im Hohen Rat vorgeführt. Die falschen Zeugen logen. Dieser Mann redete ständig abfällig über den Tempel und über das Gesetz Moses. Wir haben gehört, dass er gesagt hat, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel zerstören und die Ordnungen ändern, die Mose uns überliefert hat. Und alle im Hohen Rat versammelten, richteten die Augen auf Stephanus, weil sein Gesicht plötzlich so strahlend wurde wie das eines Engels. Wenn ihr jetzt das so lest und wir gerade von Ostern kommen, was fällt euch auf? Das sind nahezu die gleichen Aussagen, die auch gegen Jesus vorgebracht worden sind. Dass er das Volk aufwiegelt, dass er falsche Sachen erzählt, dass er auch den Tempel zerstören kann, wieder aufbauen kann. Ähnliche Anschuldigungen, alles auf Lügenbasis aufgebaut. Sie wollten Stephanus loshaben, weil er so viele Menschen die gute Botschaft bringt, die aufs Wirklich ankommt. Und dann kommt was ganz Interessantes am Ende. Ich gehe nochmal zurück. Weil sein Gesicht plötzlich strahlend wurde wie das eines Engels. Das kommt ganz selten vor in der Bibel, dass das erzählt wird. Aber hier wird ganz deutlich, da wirkt Gott bei Stephanus. Er wirkt durch ihn. Und die Leute merken dann, Gott ist auf seiner Seite. Dieses Leuchten des Angesichts kommt ganz selten vor. Es wird zum Beispiel bei Mose noch erzählt, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt, dann leuchtet sein Angesicht. Und vielleicht kommt es gerade dann, weil die Leute sagen, er ist gegen Mose und das Gesetz. Nein, das ist er nicht. Gott sagt hier, ich bin auf deiner Seite, du erzählst keine Lügen. Stephanus ist voll Heiligen Geistes und ein treuer Zeuge in schwierigen Zeiten. Man hätte jetzt hier auch sagen können, ja, ich halte mich raus, ich gucke, dass ich das kleinste Übel mitnehme, dass ich hier nicht verurteilt werde oder irgendwelche Strafen auf mich nehmen muss. Aber für Stephanus war klar, nein, das kann ich nicht. Die Wahrheit Gottes darf ich nicht verdrehen. Egal, welche Konsequenzen das hat, ich möchte ganz klar bei der Meinung stehen. Und Gott hat es belohnt. Und die Leute haben das um ihn herum gesehen. Und dann tritt nämlich Stephanus als nächstes als Prophet auf, kann man sagen. Erst Diener, dann Zeuge und dann als Prophet. Wo er sich gebrauchen lässt durch Gott. Jetzt steht Stephanus vor diesem Hohen Rat. Anstatt sich zu verteidigen, nutzt er jetzt die Gelegenheit, die Botschaft von Gott und die Geschichte mit seinem Volk noch einmal zu erzählen. Der hohe Priester fragte Stephanus, stimmen diese Anschuldigungen? Stephanus antwortete, Brüder und ehrwürdige Väter, hört mich an. Unser herrlicher Gott erschien unserem Vorfahren Abraham in Mesopotamien, ehe er nach Haran zog. Gott gebot ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandten und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldäer und lebte in Haran, bis sein Vater starb. Dann führte Gott ihn hierher in das Land, in dem ihr heute lebt. Aber Gott wies ihm dort kein Erbe zu, nicht einen einzigen Fußbreit Land. Doch er versprach ihm, dass das ganze Land einmal ihm und seinen Nachkommen gehören sollte, obwohl Abraham bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder hatte. Gott sagte ihm aber auch, dass seine Nachkommen in einem fremden Land leben würden, wo man sie 400 Jahre lang als Sklaven ausbeuten würde. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie versklavt, sprach Gott, und am Ende werden sie kommen und mich hier an diesem Ort anbeten. Damals gab Gott Abraham auch den Bund der Beschneidung. So wurde Isaak, der Sohn Abrahams, beschnitten, als er 8 Tage alt war. Isaak wurde der Vater Jakobs und Jakob war der Vater der 12 Patriarchen des jüdischen Volkes. Stephanus, er beginnt jetzt seine Verteidigung mit einem Überblick über die Entstehung, über die Geschichte des Volkes Israels. Abraham als ihr Stammvater, die Schenkung des Landes, die Beschneidung als Zeichen der Aussonderung als Gottes Volk. Und Gott spricht zu Abraham und seinen Nachfahren und er begegnet ihnen. Aber Israel, das Volk Jakob, hört nicht. Sie lebten, als hätten sie Gott nichts mehr zu sagen. Dass sie unfähig sind, Gottes Reden in Jesus und durch seine Nachfolger zu hören. Und dann beschreibt er noch die Situation mit Josef, wie er von seinen Brüdern verkauft wird und so weiter. Josef wurde von seinen Brüdern verfolgt, in gleicher Weise wie Jesus und dann Stephanus und alle Jesus-Nachfolger. Und dann kommen die nächsten Verse, wo sein Hauptaugenmerk drauf liegt. Starrköpfig seid ihr. Im Herzen seid ihr wie Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie gingen sogar so weit, diejenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten prophezeiten, den ihr nur verraten und ermordet habt. Ihr habt Gottes Gesetz mit Absicht missachtet, obwohl ihr es durch die Hand von Engeln empfangen habt. Damit hat er eigentlich sein Todesurteil gesprochen, weil er so gegen diesen Hohen Rat vorgegangen ist. Das sind 72 Leute gewesen, dieser Hohe Rat, wo viele Leute drin waren von den oberen Schichten und hohe Priester, wo gemeinsam dieses Urteil gesprochen haben. Und das muss man sich so mal auf der Zunge zergehen lassen, was er hier gesagt hat. Erst war er ganz normal, hat ihnen gesagt, wo er herkommt, was alles passiert ist. Und ihr achtet eure Geschichte nicht. Ihr achtet nicht, wo ihr herkommt, was euch ausmacht. Er hat ihnen ganz klar gesagt. Und da ist auch wieder ein ähnlicher Bezug wie bei Jesus. Jesus hat auch ganz viel über sich selber ergehen lassen. Aber als es jetzt um das Hauptthema, um den Kern ging, dann wurde er deutlich. Und hat auch gesagt, was Sache ist. Hat Tacheles geredet, hat die Leute aus dem Tempel geworfen. Was ihr mit meinem Haus macht, das geht gar nicht. Und genauso macht jetzt Stephanus auch. Das, was ihr macht, was ihr vorlebt, das geht so nicht. Er beschuldigt sie, ihr gehört nicht auf Gott. Er beschuldigt den Hauptamtlichen sozusagen, du redest zwar von Gott, aber du lebst nicht so, wie es sein soll. Du lebst dein Glauben falsch. Und ich glaube, diese Worte, die brauchen wir manchmal auch. Dass Leute uns sagen, hey, kann es nicht sein, dass das, wie du lebst, gerade nicht zu dem passt, was wir eigentlich in der Bibel lesen? Diese Worte dürfen und sollen wir auch sagen, um uns zu ermutigen, aufzubauen, zu korrigieren. Vielleicht auch mal zum Hauptamtlichen zu gehen und zu sagen, du, das, was du heute erzählt hast, ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Lass uns doch mal darüber reden. Das lebt vom Austausch. Es gibt viele Meinungen, aber solange die Basis gleich ist, ist wichtig. Und wenn man da abkommt, muss man sich immer wieder korrigieren. Und deswegen dürfen und sollen wir das auch tun. Und das hat Stephanus hier getan. Er hat ganz klar gesagt, hey, wenn ihr so weiterlebt, dann wird es schlecht mit euch ausgehen. Er sagt es, er prophezeit es. Und genau das dürfen wir auch tun. Gut, bei Stephanus ging es jetzt ganz schlecht aus damals. Ich hoffe mal, dass es nicht bei uns so kommt, dass wenn wir jemand sagen, hey, du lebst falsch, dass dann gleich wir umgebracht werden. Soll nicht so sein, aber wir dürfen trotzdem den Mut haben, auch darauf hinzuweisen, hey, dass wenn du so weiterlebst, es einfach in dem Tod endet. Und eigentlich müsste das uns alle betroffen machen. Weil jeder, der nicht mit Gott lebt, der nicht ihn als Herrn annimmt, der wird in den endgültigen Tod gehen und nicht in der Ewigkeit mit Gott sein. Deswegen sollen wir eigentlich wie Stephanus sein und in unser Umfeld hineinreden, leb mit Gott. Er hat dich geschaffen als sein Kind, als sein Wesen und er möchte, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Bei Stephanus ging es halt leider schlecht aus. Er ist jetzt der erste Märtyrer. Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah und sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Dann hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme, stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus nieder. Während sie ihn steinigten, betet Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und knien rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Und mit diesen Worten starb er. Also hier kommt auch Saulus vor, Paulus, der ganz klar wusste, hey, da wird Stephanus gerade für seinen Glauben gesteinigt, den er später dann auch angenommen hat. Jetzt kommen wir zum Märtyrer. Was verbindet ihr mit Märtyrer? Märtyrer ist jemand, der für seinen Glauben, für seine Überzeugungen stirbt. Und wenn man es vom Griechischen her liest, hat alles zuerst eine andere Bedeutung. Martyria bedeutet schlicht bezeugen oder Zeugnis ablegen. Von dem her tun wir eigentlich das alle. Wir haben alle ein Martyria, wenn wir Zeugnis von Gott abgeben. Es ist nicht immer einfach, seine Überzeugungen zu vertreten und klarzustellen. Stephanus, voll Heiligen Geistes. Er war selbst in den Minuten vor seinem Tod noch voll vom Heiligen Geist erfüllt und der gab ihm die Kraft, es zu tun und zu bezeugen, was er glaubt und woran er glaubt. Wenn ich so auf mein Leben schaue, wenn so wirklich der Tod vor dem Angesicht steht, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich glaube. Ob ich dann wirklich sage, ja, ich bezeuge Jesus weiter oder ob ich was anderes sage. Auch wenn ich hauptamtlich bin und dafür lebe, wir wissen alle nicht, was wir glauben und sagen, wenn wir vor solchen Situationen stehen. Aber wir können Stephanus als Vorbild sehen und sagen, ich glaube an das und da möchte ich auch ganz fest danach handeln und auch dazu stehen. Und was hier auch auffällt in diesem Text, ich gehe nochmal zurück, hier steht, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Das ist was Besonderes. Denn oft wird in der Bibel berichtet, dass wir Jesus sehen im Himmel zur Rechten Gottes, aber sitzend, nicht stehend. Stehend ist das einzige Mal, wo hier er auftaucht. Wie wenn Jesus damit sagen will, ich empfange dich. Komm zu mir. Du hast deinen Lohn erfüllt, kann man sagen, dein Soll erfüllt. Jetzt darfst du bei mir sein. Ich empfange dich mit offenen Armen. Ist jetzt eine Interpretation, ist nicht belegt, aber das finde ich, was einleuchtend ist, weil das einmalig vorkommt, dass Jesus steht und sagt, Stephanus, vielen Dank, dass du so bezeugt hast, jetzt darfst du zu mir, jetzt bist du am Ziel angekommen. Und wenn man das so betrachtet, kommt ganz viel von Ostern her, von diesem Kreuzigungsgeschehen, was wir da sehen. Was sagt denn hier Stephanus? Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an, wie Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus hat es gesagt, sie wissen nicht, was sie reden, sie wurden beeinflusst, vergib ihnen das. Und dann auch, kurz bevor er stirbt, heißt es, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Was sagt Jesus? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann ist er gestorben. Wunderbare Parallelen, wo wir merken dürfen, dieser Glauben von Stephanus zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Und das hat ihn so geprägt, dass er sogar in diesen schlimmen Dingen zu Jesus gestanden ist. So können wir auch in unserem Leben das immer wieder erfahren und dranbleiben. In unseren dunklen Stunden, hilf du mir, dass ich meinen Glauben nicht verliere. Und ich merke das immer wieder, wenn es gerade schwer wird und ich zu Jesus komme, dann merke ich, wie er manchmal auch einen Frieden reinschenkt, wo er mich wieder ruhiger macht, wo mein Puls wieder runterkommt. Aber ich muss mich daran erinnern und ich muss zu ihm kommen. Und wenn ich das nicht mache, dann explodiert man manchmal, weiß gar nicht, was man tun soll. Und deswegen immer wieder neu zu Jesus kommen. Deswegen immer wieder neu diese entscheidende Frage, was kann ich Gott geben? Mich persönlich. Und immer wieder neu sagen, ich möchte, dass du in meinem Leben Herr bist. Und danke, dass du mich geschaffen hast. Also wir können erkennen, Stephanus, ein Diener, der sich für andere eingesetzt hat. Stephanus, ein Zeuge, der ganz klar die Botschaft weitergegeben hat. Ein Prophet, der ganz klar gesagt hat, wenn ihr so weiterlebt, wird es falsch enden. Ihr seid auf dem Holzweg, ihr verkündigt was Falsches. Und dann war er ein Märtyrer. Der erste in der Geschichte, der für Jesus gestorben ist. Sollte nicht bei uns rauskommen, aber wir dürfen trotzdem die ersten anderen drei Dinge gewiss und fröhlich tun. Ihn bezeugen in unserem Leben und in unserem Umfeld. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du Stephanus gebraucht hast und dass er so viele Menschen von dir erzählen konnte. Und ich möchte dich für uns bitten, dass du uns auch immer wieder die Kraft und den Mut schenkst, in unser Umfeld hinein zu wirken und zu leuchten, wo Menschen dich durch uns erkennen können. Und dafür danke ich dir. Amen. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, wo ihr nochmal darüber nachdenken könnt. Und dann singen wir ein Lied.